Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt der gute Christoph.
Moin.
Und das war's auch schon, weil Yves hat sich heute leider krank gemeldet. Der hätte eigentlich noch mit in dieser Aufnahme sein sollen, deswegen gute Besserung. Und ja, ich kriege fast schon so ein bisschen Covid-Flashbacks. Da haben wir ja sehr lange zu zweit hier die Podcast-Runden geschmissen. Ja, mal gucken, was heute so wird. Heute reden wir nämlich über den neuen Film von Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness. Aber bevor wir dazu kommen, hier noch der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. So, und jetzt, wie gesagt, Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos, irgendwie gerade ja sehr produktiv, oder?
Ja, gerade mal irgendwie 6 Monate her, seitdem Poor Things in die Kinos kam. Ja. Ganz, ganz oft für Oscars nominiert wurde, auch ganz, ganz viele davon gewonnen hat. Venedig gewonnen, letztes Jahr den Goldenen Bären. Und als wir dann auf einmal kam da irgendwie aus mehr oder weniger aus dem Nichts dieser Trailer. Ich hatte vorher gar nicht mitbekommen, dass es diesen Film gibt.
Ja.
Dann kam auf einmal dieser super stylische Trailer. 2 Wochen später hieß es, Weltpremiere ist übrigens dann schon übernächsten Monat in Cannes, wo ich den Film dann auch auf der Weltpremiere gesehen habe. Und ja, dann ging das auf einmal alles ganz schnell.
Wie ist es eigentlich? Ist da, wenn du in Cannes diesen Film geguckt hast, ist es auch quasi, also war das so eine Pressesache oder warst du richtig auf der Premiere?
Naja, also in diesem Fall war es, glaube ich, mal so, mal so.
Okay.
Also die Filme laufen in der Regel gleichzeitig in den 2 größten Sälen.
Mhm.
Das eine ist halt die offizielle Premiere, wo die Stars mit drin sitzen und gleichzeitig läuft es nebenan in einem auch gigantisch großen Kino, auch mit 1800 Plätzen oder so, läuft dann die Pressevorstellung.
Das heißt?
Und ich kann aber mir für beides Tickets holen.
Ah, okay.
Aber weil das eine einfach schneller geht und man muss halt schreiben, man muss auch keinen Anzug anziehen.
Mm, ja, also okay.
Im Hauptsaal ist halt zwischen 18 und 24 Uhr strengste Smoking-Pflicht mit schwarzen Schuhen, okay. Fliege und alles. Und in der Pressekino ist halt, gehst du halt hin, wie du lustig bist. Okay. Du kannst auch ein bisschen schneller rausgehen, weil man weiß das ja von den Cannes-Berichterstattungen, da wird ja immer mit Stoppuhren, also die amerikanischen Trade-Magazine sitzen da ja mit Stoppuhren und stoppen den Applaus, um dann direkt einen Artikel darüber zu schreiben, ob der nun 9,5 oder 11 Minuten lang war. So, und ich kann halt die 11 Minuten in der Regel schon gut gebrauchen, um zwischen meinen eng gesetzten Vorstellungen irgendwie direkt mit dem Schreiben anzufangen.
Ja, ist krass. Wie viele Filme guckst oder hast du jetzt in Cannes gesehen? Kannst du das sagen?
So Mitte 50.
Wow.
In 10, 11 Tagen.
Wow, okay, krass.
Und nebenbei halt dann immer noch
Schreiben, ne?
Ja. Mal das ein oder andere Event mitnehmen, sich überall mal sehen lassen, Kollegen und was weiß ich was treffen. Also man ist da wirklich jeden Tag von, das geht morgens um 8.30 Uhr los. Also eigentlich geht es immer um 6 los, weil da muss man Tickets bestellen. ab 8.30 Uhr ist man dann da vor Ort und dann geht man halt nachts um 1 wieder zurück in die Wohnung.
Okay, geil. Also nicht schlafen für 10 Tage quasi, ja?
Genau, wobei man ehrlicherweise sagen muss, also man merkt das schon. Ne, irgendwann. Aber so nach 3 Tagen ist man da so in dem Rhythmus, dass man das kaum noch merkt. Mhm. Da ist man in so einem Flow drin. Und da das Wetter in Cannes halt super ist, ist das auch irgendwie, das geht einfach einfacher als jetzt zum Beispiel bei der Biennale. Da ist es irgendwie anstrengender, weil ja, da hast du noch diese Februarkälte und wenn du zwischen den Kinos hin und her laufen musst, dann kommst du total unterkühlt an. Während in Cannes ist es halt einfach, tankt man da richtig Energie, wenn man mal 10 Minuten zwischen 2 Sälen hin und her muss.
Ja.
Das ist schon nett.
Ja, geil. Und bevor wir vielleicht über den Film sprechen, wie stehst du so zu Yorgos Lanthimos im Allgemeinen? Ich meine, er hat ja jetzt, wenn wir mal so durchgehen, Poor Things, The Favorite war ja 2018, 2017 Killing of a Sacred Deer, 2015 The Lobster, 2009 Dogtooth. So, wie stehst du zu dem guten Griechen?
Ja, ich mag ihn in der Regel schon. Also ich mag nicht alles. Ich glaube, Killing of the Sacred Deer mochte ich nur so mittelmäßig. Lobster hatte ich auch hier und da ein paar Probleme mit. Aber insgesamt also immer spannend.
Ja.
Aber vielleicht kommen wir noch dazu. Also für mich gibt es ja nicht einen Lanthimos, sondern es gibt 2 Lanthimos.
Oh, das wird spannend. Ja, das musst du dann.
Das ist jetzt kein sonderlicher Hot Take. Das ist schon so anerkannt. Also er hat in seiner Karriere nur mit exakt 2 Drehbuchautoren zusammengearbeitet. Und das merkt man halt sofort, welcher von beiden das ist. Das sind halt sehr unterschiedliche Filme. Also Sean McNamara, Tony McNamara, jetzt habe ich die beiden McNamara gesagt. Tony McNamara hat halt seine beiden großen Hits geschrieben, The Favorite und Poor Things. Und die sind halt natürlich schon abgefahren, böse und surreal, aber halt irgendwie noch Mainstream-tauglich.
Genau, ja.
Während die Filme, die er mit seinem alten Griechen-Buddy, mit dem er ja damals dann auch die Greek Weird Wave begründet hat, mit Dogtooth und Alps, Eftimus Philippou?
Ja, irgendwie sowas. Ich mag es auch nicht.
Der hat halt alles andere geschrieben, ja, genau. Und der hat jetzt auch wieder Kinds of Kindness geschrieben. Das heißt, die ganzen Leute, die jetzt auf einmal bei Poor Things zu Lanthimos-Fans geworden sind, was ja viele sind, der Film war natürlich mit riesigem Abstand sein erfolgreichster Film, die werden jetzt dann womöglich dann schon auch so ein bisschen ihr blaues Wunder erleben.
Das habe ich mir auch schon gedacht, so, weil, also ich habe tatsächlich Lanthimos auch das erste Mal über Dogtooth kennengelernt, wo es ja auch eigentlich darum geht, dass so ein Vater irgendwie seine Kinder ja quasi zu Hause einsperrt und denen sagt so, ja, also ihr dürft den Garten, aber alles über den Garten, das wird euch umbringen, das ist böse alles und Katzen sind böse und die haben Angst vor denen und so. Und da wusste ich zumindest schon so ein bisschen, was mich erwartet. Und da habe ich halt so alles irgendwie brav immer hintereinander geguckt. Aber ich finde auch so, seit The Favorite ist es schon so ein bisschen mainstreamiger geworden und Poor Things ist jetzt halt irgendwie so der Höhepunkt von dem gewesen. Und da bin ich ja auch sehr gespannt, wie Leute dann Kinds of Kindness aufnehmen werden. Das Spannendste, glaube ich, ist vielleicht, das sollten wir an dieser Stelle dann sagen, was mich selbst überrascht, ich wusste vorher nicht, dass es eigentlich so ein Dreiteiler ist in einem großen Film. Also, dass es drei unterschiedliche Kurzfilme sind, zwar immer mit dem gleichen Cast, also Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley und Co. Aber ich dachte, das wäre ein kompletter Film. Und dann gehe ich ins Kino und plötzlich so nach einer Stunde läuft so der erste Abspann. Ich so, was passiert jetzt hier? Und dann geht irgendwie so der nächste Film los. So, das war mir so auch nicht bewusst.
Nee, ich hab's einen Tag vor, es hat sich so rumgesprochen in Cannes. Aber in Cannes ist es ja oft dann auch so, also bei manchen Filmen, die besonders groß sind, weiß man es halt schon vorher. Aber viele Sachen sind auch echt einfach geheim. Also die Inhaltsangaben im Cannes-Katalog sind so einen Satz lang und haben eigentlich, sagen die gar nichts aus. Da steht dann bloß ein Film über die Liebe oder so. Und dann weiß man überhaupt nicht, worum es geht. Und dann spricht sich das so hinter den Kulissen so langsam rum. Und dann hat sich halt auch abgesprochen, dass das so ein Triptychon ist, also drei Filme. Können wir später noch drüber reden, ob die jetzt wirklich ein und dasselbe Thema auf unterschiedliche Weisen verhandeln oder ob das einfach nur alles irgendwie drei Kurzgeschichten waren, die der Drehbuchautor noch in seiner Schublade gefunden hat und gesagt hat, komm, dann schmeißen wir die halt zusammen. Ja. Weiß man nicht. Dementsprechend, da kann man dann noch drüber reden. Nee, aber es sind 3x50 Minuten, also das ist ja ziemlich lang, ne? 2:40.
Genau, ja. Ich muss aber sagen, die Laufzeit habe ich gar nicht so gemerkt, so. Auch wenn ich so mit einigen von diesen Sachen dann so meine Schwierigkeiten, also ich muss sagen, so rein persönlich fand ich die letzte Story mit am schwächsten und die erste mit am stärksten. Und die in der Mitte war für mich so eine Yorgos Lanthimos macht Twilight Zone. Und da fand ich die erste Geschichte auch irgendwie noch so mit, da geht es halt darum, dass Jesse Plemons jemanden spielt, der von seinem Boss, gespielt von Willem Dafoe, vorgesetzt bekommt, was er so zu tun hat. Also wirklich von, wann stehst du auf, wann hast du Sex mit deiner Frau, was isst du zum Frühstück, wo fährst du lang, um zur Arbeit zu kommen und sowas alles, bis es dann irgendeinen Punkt gibt, wo Jesse Plemons Charakter sagt, ja, aber das will ich jetzt doch nicht machen und dann wird's komplizierter. Und das war so ein Film oder so eine Geschichte, die fand ich herrlich skurril, die fand ich richtig gut gespielt auch irgendwie und da habe ich mir gedacht so, hätte daraus nicht einfach den kompletten Film machen können, weil das hat mich so am meisten angezogen, so wie diese Figuren da jetzt halt einfach in dieser sehr, sehr skurrilen Welt, die auch so wirkt, wie so eine Parallelwelt irgendwie, so reagieren.
Die erste Episode ist auch die einfachste, sie anzugucken, weil man was ganz Klares hat. Also am Anfang ist es sehr mysteriös, worum es überhaupt geht.
Ja.
Also irgendwie so ein Mann, der heißt, wie heißt der? RMF? RMF. Alle Episoden heißen RMF macht irgendwas. Die erste Episode heißt The Death of RMF. Und das ist eine Figur, die wird, das ist die einzige Figur, die in allen Teilen vorkommt. Mhm. Und die wird auch immer vom selben Schauspieler gespielt. Ich habe mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, wie der heißt. Ich glaube, ein griechischer Schauspieler. Ja. Der sagt auch nie was. Aber diese Figur kommt immer vor und auf irgendeine Weise passiert dann das, was im Titel steht.
Ja.
Und der holt sich dann von Margot Qualley, so einer reichen Frau da aus einer Villa, irgendwie so einen Umschlag und hat einen Autounfall. Und das ist alles sehr mysteriös, weil man überhaupt nicht weiß, wie das zusammenhängt. Aber sobald man das dann erstmal rausgefunden hat mit diesem, dass er halt seine täglichen Vorgaben da bekommt, was er zu tun hat, wie er zu tun hat, und dann wächst das immer mehr. Ne? Am Anfang denkt man nur, okay, ihm wird halt gesagt, was er aufstehen muss und was er essen muss, und dann kommt mit der Zeit raus, was ihm wirklich sonst noch alles vorgegeben wird, nämlich wirklich alles in seinem Leben zu 100%. Und das steigert sich so schön. Das ist relativ, also weil es ganz simpel ist und trotzdem sehr, sehr böse und trotzdem auch überraschend, weil so absurde Sachen dazukommen, weil sein Chef schenkt ihm ja andauernd Dinge, und das sind meistens so Sportmemorabilia, und zwar so abgefuckte Sachen wie der angesenkte Helm von Ayrton Senna von seinem Autounfall damals oder irgendwelche Tennisschläger, die McEnroe zusammengekloppt hat. Also so völlig aus dem Nichts kommende Dinge, die dann auch keine wirkliche Bedeutung haben, ne? Aber die halt Spaß machen, und das steigert sich so wunderbar. Und es ist dann relativ one-note, relativ lange, weil es ist einfach immer nur noch eins draufsetzen, super gespielt, macht Spaß. Wo die Episode für mich halt richtig gewonnen hat, ist halt der Moment, wo er sagt, nee, jetzt nicht mehr. Weil dadurch, dass Jesse Plemons das einfach fantastisch spielt, er hat auch den Darstellerpreis in Cannes gewonnen, ist das richtig tragisch auf einmal. Also vorher habe ich den Ganzen gar nicht so emotional beigewohnt, da war das mehr so ein Kurzfilm-Gag-Ding, das ich gut fand, aber war halt nur so ein Kurzfilm-Gag. So, und dann aber ab dem Moment wurde es so richtig tragisch, wenn er da abends in der Bar sitzt und nicht mal entscheiden kann, ob er jetzt Rot- oder Weißwein bestellt, und da völlig verzweifelt. Und das war richtig traurig, da hat man richtig mitgefühlt mit ihm, weil er hat seit was weiß ich wie vielen Jahren keine einzige Entscheidung in seinem Leben mehr getroffen. Und dann bricht er da völlig auseinander.
Ja, nee, das fand ich auch gut. Vor allem Jesse Plemons. Also ich fange ja mehr und mehr an, ihn zu mögen, und in diesem Film war er wirklich gut. Also ich finde, den Preis hat er da auch verdient bekommen. Zumal er ja wie alle anderen auch in jeder einzelnen dieser Episoden dann wieder auftaucht. Aber ich finde halt gerade auch dieser erste Teil ist so mit, also für mich einfach so der stärkste, auch schauspielerisch so. Gerade weil sie halt am Anfang alle so wirken, als wären sie selber in so einer Art Theaterstück oder so, und du, wie du schon meintest, ne, so die Emotionalität fehlt irgendwie so ein bisschen, und irgendwann bricht es halt alles so auseinander, so diese Welt der Oberflächlichkeiten wird dann auf einmal doch irgendwie was, wo du erkennst, ah, da steckt ja doch eine Person hinter, und das fand ich geil, auch so diese Kombination mit Willem Dafoe als diesem Boss, wo du dich halt auch die ganze Zeit so fragst, so, warum macht er das? Was gewinnt er dadurch? So, also das, da glaube ich, das ist so eine Episode, da kann man sehr, sehr viel, glaube ich, diskutieren darüber, was es irgendwie aussagt, wie käuflich ein Mensch sein kann oder sonst irgendwie was, wie sehr wir uns danach wünschen, irgendwie Sicherheiten zu haben und machen es um jeden Preis oder so. Das fand ich ganz cool.
Ja, und dieses, ob wir überhaupt wirklich Selbstentscheidungen treffen wollen oder ob wir es nicht eigentlich geil finden, wenn andere das für uns machen. Also auch so ein Führerkult. Wobei jetzt Willem Dafoe nicht irgendwie so bösartiger Führer ist, sondern dem ist das schon auch irgendwie wichtig, und der nimmt das dann auch persönlich, wenn Leute es nicht machen, und wenn Leute es machen, dann kümmert er sich auch um die. Also wird auch nicht aufgelöst, ne? Kann man verraten.
Nee, das wird nicht aufgelöst,
warum er das macht. Das sind alle schon so Kurzfilm-Ideen, die dann so in sich stehen bleiben. Wir brauchen ja nicht alle jetzt so ausführlich diskutieren, weil der Film lebt halt schon extrem von seinen Überraschungen. Man fragt sich, was kommt noch? Wenn man dann den nächsten Titel liest, der nächsten Episode, wieder mit RMF irgendwie RMF fliegt oder sowas.
Genau, ja, ja.
So, und da fragt man sich die ganze Zeit, in welcher Form wird das dann jetzt passieren und so. Das ist schon alles, man bleibt da schon gut bei der Stange, weil selbst wenn man dann verstanden hat, wohin ungefähr so eine Episode läuft, die überrascht einen trotzdem immer wieder. Und die zweite und dritte sind halt nicht ganz so straight. Da passiert noch viel, viel mehr Abgefahrenes und auch sehr Plötzliches.
Ja.
Also die Gruppensex-Szene aus dem zweiten Teil, die so aus, also
die kommt sehr aus dem Nichts so. Aber ich muss sagen, irgendwie, da gibt's ja so ein Abendessen-Sequenz, die vorangeht, wo ich schon so die ganze Zeit dachte so, ah, oh, das wird doch jetzt irgend so ein Sexding werden. Das ist doch irgendwie so ein bisschen so kinky Shit, so, oder das wird jetzt noch komisch werden. Aber ja, also es wird auf jeden Fall sehr grafisch auch, denn gerade in der zweiten und in der dritten Folge, damit hatte ich auch nicht so ganz gerechnet.
Na gut, das hat er ja in Poor Things sogar schon gemacht.
Ja.
Wobei aber, das hier, also man muss das schon mal sagen, also Poor Things ist ja auf dem Papier auch total abgefuckter Scheiß, ne? Mhm. Also wenn man sich einfach nur den Plot von Poor Things mit dem, wir nehmen Babygehirn, setzen das in den Mutterkörper und die hat dann sozusagen mit ihrem Babyhirn dann ihr großes sexuelles Erwachen, ist auch schon ziemlich abgefuckter Scheiß. Mhm. Aber irgendwie erzählt er das ja so total, also sagen wir mal so, zumindest ein aufgeschlossenes Arthouse-Publikum kommt sehr leicht in den Film, ja, und hat einfach sehr viel Spaß damit. Das ist bei Kinds of Kindness, ist das Zielpublikum schon eine Ecke spitzer, ne? Also das bleibt alles ein bisschen abstrakter, wird nicht so viel erklärt. Ist auch vielleicht sogar teilweise noch böser.
Naja, und vor allen Dingen, weil er halt so in diesem Format des Kurzfilms bleibt. So, du hast keine richtige Einleitung, du hast kein richtiges Ende. Es ist oftmals irgendwie, gerade die Enden sind dann irgendwie doch sehr offen und du wirst so zurückgelassen mit dem, okay, was sollte das jetzt eigentlich alles? Und das war halt auch so ein Punkt, nachdem ich wusste, dass es halt so drei unterschiedliche Filme sind. Ich hätte es interessanter gefunden, glaube ich, wenn die trotzdem, abgesehen von hier RMF, noch so einen Punkt hätten, der die mehr miteinander verknüpft. Weil am Ende des Tages waren sie ja doch alle recht losgelöst voneinander und du hättest wahrscheinlich auch die Reihenfolge fast beliebig, ich sage fast beliebig, weil es gibt ja dann doch so ein paar Sachen, die dann irgendwie chronologisch so folgen müssen. Aber hätte man sie eigentlich auch vertauschen können so.
Ja, ja. Also die spielen ja, oder sollen zumindest irgendwie alle in demselben fiktiven Stadt spielen. Mhm. Das spielt aber keine wirkliche Rolle. Und ich habe viele Kritiken gelesen, also es gibt dann schon Leute, die das so beschreiben, als sei es offensichtlich, was diese Episoden vereint. Also teilweise wird dann sowas mit so Führerkult und so Sektenartigkeit oder was ist man bereit für die Liebe alles zu tun und so. Ja. Aber es ist halt, so richtig passt irgendwie nichts davon dann doch auf alle drei. Also es ist so bleibt schon sehr im Ungefähren. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich was, also irgendwie schon so denselben Vibe hatten und so, aber sie hatten jetzt, glaube ich, nicht die eine große Idee, warum sie jetzt diese drei Episoden da so zusammengeschmissen haben.
Ja, es wirkt für mich halt auch irgendwie, weil du meintest ja am Anfang so, ne, wir hatten Poor Things und kaum war Poor Things im Kino, kam gefühlt die Ankündigung, oh, jetzt kommt Kinds of Kindness. Ich muss.
Er hat zwischendurch noch einen Film gedreht, ne?
Diesen, welchen?
Er hat noch so einen 40-Minuten-Film mit Emma Stone gedreht, der dann nur auf einem Festival lief.
Ah, okay. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist wie damals, als Joss Whedon zwischen den beiden Avengers-Filmen doch diesen Schwarz-Weiß-Shakespeare-Film gedreht hat, den er doch angeblich mit so seinen ganzen üblichen Verdächtigen irgendwie an einem Wochenende bei sich zu Hause auf dem Grundstück gedreht hat. So hatte ich hier das Gefühl, das ist auch so, weil Emma Stone ist ja jetzt sowieso gerade irgendwie so seine Muse und in jedem Film, weil die kommt ja jetzt dann auch schon 2025 kommt dann Begonia, der nächste Film von ihm, auch wieder mit Jesse Plemons und Emma Stone. Also irgendwie dreht er gerade wirklich recht viel und recht fleißig, aber auch so immer mit dem gleichen Cast.
Genau, also ich glaube, Emma Stone ist jetzt seine Muse, das wird erstmal so bleiben. Ja, klar, also ich denke mal sozusagen, nachdem Poor Things da war, ging das dann auch mit Finanzierung und so alles sehr schnell, vor allem, wenn du Emma Stone hast und der Film jetzt, also Poor Things war nicht billig, ne? Aber der hier war ja nicht teuer. Aber nee, es ist eben jetzt kein, also überhaupt kein, wir drehen das an einem Wochenende bei mir zu Hause.
Nee, klar, das ist klar.
Das ist schon, für einen Arthouse-Film ist das schon groß und das ist 2 Stunden 40 und so. Das ist jetzt nicht mal so ein Nebenbei-Film, ne? Also für andere Regisseure wäre das schon Hauptwerk. Aber jetzt für Lanthimos so nach Poor Things ist es so ein bisschen wie eine Fingerübung.
Ja. Deswegen glaube ich, ist es vielleicht auch, was du meintest vorhin, so dieses, waren das so Stories, die sein Drehbuchautor-Freund da noch irgendwo in der Schublade hatte, so nach dem Motto, was macht man so daraus? Weil so, ich finde halt zum Beispiel so, wenn du nur den mittleren Teil genommen hättest, die Geschichte ist etwas, das du schon sehr häufig in irgendeiner Form so gesehen hast. Und auch wenn es dann noch so um so Sektengeschichten geht oder so. Und ich glaube, du hättest nichts anderes machen können, als die in einen Film zu packen, um zu sagen, ja, okay, dann haben wir das halt mal hier alles durchgespielt und freuen uns jetzt, dass sie gut angekommen sind.
Genau, also das hast du natürlich noch diese richtig tollen Schauspieler, ja, die dann halt doch sehr unterschiedliche Rollen teilweise spielen, was auch einfach Spaß macht, da die ganze Breite zu sehen. Notfalls, wenn du nicht weiter weißt, lässt der Amazon einfach tanzen, das ist auch super, oder in ihrem Auto da lang driften, was auch einfach super stylisch ist. Also das muss man ja sagen, der Film sieht fantastisch aus.
Ja.
Also er hat so einen Retro-Style, aber auch von dem, wie die Kostüme, Ausstattung und so, das ist halt einfach, man guckt sich das sehr gerne an, das sieht schon ziemlich geil aus. Und ja, also Zutaten sind da.
Ja, und wie gesagt, also auch wenn wir sagen, der ist 2 Stunden 40 lang, aber kam mir nie zu lang vor, so, weil ich glaube, so die einzelnen Teile dieses Ganzen sind doch in ihrer Länge genau richtig lang, so halt immer so dieses 50 Minuten, fand ich dann doch irgendwo okay. Oh, du schüttelst den Kopf.
Nee, ich fand jeden Film 5 Minuten zu lang und insgesamt eine Viertelstunde. Aber das ist auf jeden Fall noch im Rahmen. Und auch innerhalb der Episoden gibt es so jede Menge, nicht mal unbedingt Twists, aber so Sachen, die so aus dem Nichts kommen und dich völlig umhauen. Gibt dann auch Gewaltspitzen, die einen überraschen oder mal so besonders krasse Dinge, auch was Sex angeht und so. Also schon ein bisschen so der Lanthimos-Schocker.
Ja, ja.
Also man kennt das ja aus, was weiß ich, Killing of the Sacred Deer, da wartet man ja die ganzen Filme nur drauf und natürlich passiert es dann auch. Und so ist das hier andauernd. Also man hat da schön Shock-Value, man hat Absurditäten, die einfach passieren, man hat Willem Dafoe in einer orangenen Badehose. Es gibt einfach genug, was einem bei der Stange hält. Ja. Ne? Also es gab, also im Gegensatz zu Poor Things, der ja, sagen wir mal so, zumindest so zu 95% alle umgehauen hat, ist der Film hier aber halt schon umstritten. Ne? Also in Cannes gab es da eine ganz klare Fraktion von Leuten, die gemeint hätten, das sei einfach nur so selbstverliebte Aufschneiderei.
Ja.
Fand ich jetzt nicht. Also es ist für mich schon, hat mir schon Spaß gemacht. Es ist so ein bisschen wie 3 Black Mirror-Episoden am Stück.
Ja.
Habe ich auch in meiner Kritik geschrieben, so 3 Episoden, wo Netflix gesagt hat, nee, die sind uns zu abgefuckt. Und dann hat er gesagt, okay, dann packe ich die halt ins Kino.
Ja. Wie ist es eigentlich in Cannes? Bekommst du da mit so, wenn du vor Ort bist, was auch so die ganzen Kollegen sagen? Oder ist man da zu sehr in seiner eigenen Bubble und kriegt es erst im Nachhinein mit?
Also man kriegt es natürlich schon während der Vorstellung ein bisschen mit, ne? Also man merkt ja, ob Leute mitgehen.
Ja.
Also es wird, früher war das ja noch häufiger, dass geboot wurde, wenn Filme nicht ankamen. Das gibt es eigentlich kaum noch, das sind dann so 1-2 Leute oder so. Man hört es ein bisschen am Applaus,
ja,
aber auch in der Pressevorführung nicht wirklich, weil halt alle sofort weg müssen. Keiner hat Zeit, weil halt keiner in der Pressevorführung hat Zeit, sich da 5 Minuten hinzusetzen und noch zu klatschen. Ne? Die Stars sind ja auch nebenan.
Ja, okay.
So, dementsprechend kriegt man es da nicht so richtig mit. Aber man hat dann schon so ein Gefühl, man sitzt ja dann im Presseraum mit vielen Leuten. Ist jetzt nicht so, dass ich mich dann noch überreden lasse zu einer anderen Wertung, aber was weiß ich war ja mit Jenny vom Moviepilot da, geht man schon mal so rum und fragt mal so ein bisschen. Das heißt, man hat schon so ein Ungefühl, also meistens ist es ja, in Cannes ist es so, dass dadurch, dass die Filme gleichzeitig laufen, es keine Sperrfrist gibt. Das heißt, oft ist, weil Variety und Hollywood Reporter die Filme trotzdem oft vorher sehen, erscheinen die Kritiken schon mit dem Ende der Vorführung, die ersten.
Ah, okay.
Und dann schreibt man, also das Filmstart leider immer so 2 Stunden später. Während in Venedig ist das anders. In Venedig ist es so, dass die Pressevorführungen morgens für alle sind. Die Premieren sind abends. Und die Kritiken dürfen erst raus, wenn die Premieren angefangen haben. Das heißt, da gehen weltweit alle Kritiken gleichzeitig raus. Und da hatte ich ja wirklich so Momente, also den krassesten natürlich bei Joker, wo Björn, auch von Filmstarts logischerweise, der ja hier auch oft ist, und ich den Film ja beide überhaupt nicht mochten. Und wir haben ja beide nur miteinander geredet und dann habe ich meine Kritik geschrieben und dann habe ich gedacht, okay, das ist halt so die allgemeine Meinung. So, dann habe ich halt den Film verrissen und dann war ich damit an dem Abend relativ alleine. Hat sich ja dann später geändert. In Amerika ist der Film ja 53% auf Metacritic, ne? Also der ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie sonderlich gut weggekommen wäre. Aber so an dem Abend habe ich gedacht, was spinnt die denn jetzt alle?
Und aber gibt's für, ich meine, wir machen ja jedes Jahr zum Abschluss den großen Rückblick, wo du ja dann immer erzählst, wie viele hunderte von Filmen du gesehen hast. Gab's jetzt bei Cannes so eine Überraschung für dich? Also irgendwas, wo du gesagt hast, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass mir der gefällt, oder ich habe nicht damit gerechnet, dass der mir nicht gefällt?
Jetzt überrascht du mich ja völlig.
Ja, wir sind ja eigentlich schon mit allem durch, was wir zu Kindness of Kindness zu reden haben. Deswegen dachte ich, frage ich dich ja ein bisschen zu Cannes aus, weil das ist ja vielleicht auch mal ganz spannend.
Ja, aber sag mir das doch. Das ist ja jetzt schon 2 Monate her. Was weiß ich denn, was ich in Cannes gesehen habe? Was mich natürlich in Cannes am meisten überrascht hat, aber ich gehe davon aus, dass wir darüber hier noch ausführlich reden werden, wenn du den Film auch gesehen hast. Zumindest ist das, glaube ich, momentan sehr sicher der Plan, ist halt, wie schlecht Horizon angekommen ist.
Oh, ja.
Weil ich den Film liebe, kann man in meiner Filmkritik nachlesen, ja. Der beste Appetit hat in der Filmgeschichte und der wurde ja richtig verprügelt, ne?
Ja.
Und dann jetzt zum US-Kinostart ging das ja noch weiter, aber in Cannes war das so meine größte unschöne Überraschung, weil ich will alle 4 Filme sehen und momentan steht ja sehr auf der Kippe, ob der 4. noch kommt, nach den Einspielergebnissen vom letzten Wochenende in den USA. Ja. Also lasst euch da nichts einreden, Western-Fans da draußen, die ticken nicht ganz richtig in Amerika.
Meisterwerk. Auf den bin ich tatsächlich auch gespannt, da muss ich aber sagen, da hat Pascal gute Vorarbeit geleistet, weil der freut sich da ja, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten drauf. Und ich glaube, er hatte ihn auch sogar in unserer Jahresvorschauliste irgendwie mit drin. Da bin ich überhaupt erst darauf gekommen, dass Kevin Costner irgend so ein fettes Western-Projekt macht, dass James Cameron mit seinen Avatar-Filmen ja nichts nachsteht, so nach dem Motto. Nur, dass hier jetzt ja nicht mal irgendwas noch mit CGI gemacht ist, sondern fast alles ja irgendwie auch aufgebaut wurde und keine Ahnung was. So, also, das klingt ja schon sehr, sehr verrückt. Ja, Mensch, ich gucke auf die Uhr, es sind 26.
Wir haben über die anderen beiden Episoden jetzt ja gar nicht geredet, aber ich finde irgendwie, das ist auch besser.
Also deswegen bin ich nicht drauf eingegangen, weil du vorhin schon meintest, so, also klar, wir können auch noch die anderen beiden Episoden hier so ein bisschen
aber finde das, also, ja, das war ja bei dir gar nicht schlecht, dass du gar nicht weißt, dass es 3 Teile war. Da kommt man jetzt schwer drum rum, das vorher zu wissen, aber.
Also deswegen, ich würde es halt auch irgendwie, ich finde sie halt, die 2. Episode hat, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen was von Twilight Zone, weil es so auch so ein bisschen so leichte Horrorelemente dann so mit reinbringt, das fand ich eigentlich auch noch irgendwie ganz spannend, zumal das, glaube ich, auch echt so die Episode ist, die explizitesten Momente so hat, sei es nun Sex oder irgendwelche Gewaltspitzen und so, da sitzt du schon teilweise und denkst, oh mein Gott, was passiert hier gerade, was gucke ich hier gerade? Das war auf jeden Fall interessant zu sehen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja.
Und die dritte, da geht's ja ein bisschen expliziter um dieses Thema Führerpersonen, Sektentum und sowas alles. Die finde ich hat mich halt irgendwann so ein bisschen verloren. Ich fand die hat sich für mich am gestrecktesten angefühlt für das, was sie erzählen wollte. Und es gibt dann auch noch so ein in der Mitte so ein Teil, wo eins dieser Sektenmitglieder ihren ehemaligen Partner wiederfindet und der Partner macht dann ekligen Scheiß oder das kam mir alles zu plötzlich. Ich finde, dieser dritte Teil war für mich am ehesten etwas, was nicht funktioniert hat, ohne so eine Einleitung, um das alles irgendwie so ein bisschen emotionaler aufzubauen.
Kann ich nachvollziehen, ich fand es trotzdem irgendwie faszinierend.
Ich fand es auch faszinierend, aber es war trotzdem, hat es irgendwie so in meinem Hinterkopf so genagt, so, da fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen auch so die emotionale Nähe zu diesen Figuren, weil gerade in der dritten Story, finde ich, hätte es das so ein bisschen mehr gebraucht, um da auch noch bei diesen Leuten dann dran zu bleiben.
Aber jetzt, wo ich Einblick in die hinter die Kulissen Cannes gegeben habe, kannst du ja mal Einblick in die hinter die Kulissen das Filmstarts-Podcast-Team geben, in dem ich ja nicht drin bin. Das war ja jetzt diese Woche schon eher eine der schwersten Wochen, ne? Ich meine, mit Maxine und Hitman, oder wie auf Deutsch heißt,
Killer Romance.
Killer Romance. Also als Kinofan dieses Wochenende, was jetzt ansteht, Freitag ist Deutschland, man weiß überhaupt nicht, wie man das Deutschlandspiel unterbringen soll, weil das sind alles drei Filme, Filme, die man unbedingt gesehen haben muss.
Jetzt muss ich dazu sagen, da wurdest du wahrscheinlich nicht informiert, dieser Podcast kommt eine Woche nach dem Kinostart von Kinds of Kindness, weil wir uns tatsächlich dazu entschieden haben, zuerst über Maxine zu sprechen.
Ach so, dann ist doch gut. Dann war Deutschland schon und ich hoffe, ihr wart im Kino.
genau.
Leider haben wir, wenn ich jetzt richtig sage, dann bin ich so ein Orakel und muss nächstes Jahr irgendwie dann die WM vorhersagen, wie so ein Tintenfisch.
Ja, genau.
Also nachdem wir 2-0 gegen Spanien rausgeflogen sind, hoffe ich, dass ihr dann am Wochenende trotzdem noch alle drei Filme geguckt hat, weil ich meine, das ist schon, ich kannte ja zufälligerweise alle drei schon.
Mhm.
Also Maxine kenne ich noch nicht, den gucke ich morgen Abend mit Ty West zusammen, aber wenn dieser Podcast rauskommt, oder wenn der Kinostart ist, kannte ich ihn schon. Aber ansonsten ist das ja das cineaste Wochenende des Jahres.
Ist super, ja, also Maxine habe ich schon gesehen, den mochte ich sehr.
Werdet ihr schon gehört haben?
Genau, werdet ihr dann schon gehört haben. Killer Romance gucke ich jetzt wahrscheinlich dann auch zum Kinostart und Kinds of Kindness haben wir jetzt gerade besprochen. Ich finde es aber allgemein einfach cool so. Also dieses Jahr ohnehin, wenn ich bei mir auf Letterboxd gucke, wie viele Fünfer von Fünfen ich auch irgendwie schon in diesem, allein nur in dem ersten halben Jahr irgendwie jetzt von 2024 habe, da, also ich könnte jetzt schon eine Top 10 des Jahres zusammenstellen und zum Ende des Jahres nochmal eine Top 20 irgendwie so. Also ich habe dieses Jahr echt viele gute Filme schon irgendwie gehabt so. Also es ist irgendwie ganz toll.
Ich wäre da ja eh dafür, aber wahrscheinlich ist es dann doch zu lang, unsere Jenny-Nummer.
Ach so, auf 10 dass Filme sie noch. Ja gut, bei drei Leuten, dann haben wir hier, und unser Podcast ist ja dann eh schon immer so lang, wenn wir ja nur drei Leute mit, was haben wir, jeweils 5 Filme?
Ja, aber es ist halt auch eins der Höhepunkte des Podcast-Jahres.
Das stimmt. Aber vielleicht sollten wir auch mal überlegen, ob wir tatsächlich einfach das zum Halbjahr auch schon machen. So die besten Filme der ersten 6 Monate oder so.
Ja, dann könnte man zum Ende des Jahres auch einfach sagen, man macht doch Top 10 und über die man schon ausführlich geredet hat, dann macht man die kurz.
Genau. Nehme ich mal in unser Podcast-Meeting mit auf, weil ja, also wenn wir solche Wochen haben wie das jetzt hier, dann wird es echt immer kritisch und dann geht es immer so ein bisschen mehr danach, so wer hat welche Vorlieben und das Lustige ist, Pascal ist ja eigentlich so ein gigantischer Ty West Fan und ja, liebt ja auch X und Pearl. Und
aber dem habe ich auch Karten für morgen Abend besorgt.
Ja, genau. Und das ist nämlich der Punkt, weil er hat es dann doch irgendwie nicht zu der Pressevorführung geschafft, obwohl er es eigentlich wollte. Und ja, deswegen gab es ja den Maxine-Podcast in etwas anderer Konstellation als eigentlich geplant, weil da war Pascal dann auf einmal gar nicht mehr mit dabei. Aber naja, dann gucken wir ihn alle morgen ja nochmal zusammen und dürfen dann Ty West ausquatschen, was das eigentlich alles sollte. Das ist doch auch auf jeden Fall interessant.
Ja.
Obwohl, würde mich bei Yorgos Lanthimos auch mal interessieren, so sein Prozess, wie er an solche Filme rangeht, weil ich meine, er hat ja schon so einen gewissen Stil und ich würde mir wünschen, dass gerade jetzt nach Kinds of Kindness die Leute auch mal so ein bisschen zurückgehen und so seine etwas älteren Filme sich auch mal anschauen, weil ich habe so das Gefühl, dass gerade durch The Favourite und halt Poor Things sehr viele überhaupt erst so richtig auf ihn aufmerksam geworden sind, aber wie du ja schon meintest.
Ja, also in echt Sinne vielen Kreisen, also so Festivalgänger, also so wie ich.
Ja.
So, da war der natürlich schon ab Doctors 100%
genau,
da.
Ja, ja.
Aber das Mainstream-Publikum, also so ein Film wie Doctors, den kennt quasi unter Cinephilen jeder.
Mhm.
Der hat natürlich damals zu seinem Kinostart in Amerika ein paar hunderttausend Dollar eingespielt.
Gut, das war ja auch noch so ein griechischer, mussten sie dann mit Untertitel gucken.
Genau, das ist ja, wobei die Amis da schon weiter sind als wir. So, und dann, aber Favorite hat ja irgendwie 80 Millionen oder so eingespielt und jetzt Poor Things war ja auch finanziell ein Mega-Hit.
Also, ja, aber wie gesagt, entdeckt mal ein bisschen mehr den Yorgos Lanthimos da draußen, der kann was.
Naja, also dann denkt man sich nach Poor Things, gucke ich mal Killing of a Sacred Deer und danach geht man nie wieder ins Kino.
Naja, genau. Also von daher.
Also es ist schon, man muss das ehrlich sagen, es ist schon was anderes.
Absolut. Aber das meine ich ja. Deswegen würde ich es ja auch mal interessant finden, so eine Art Q&A mit ihm zu haben, so dass man mal so ein bisschen mitkriegt, wie tickt er eigentlich. Hast du den mal interviewt?
Nee.
Du hast ja so viele, nee, den hast du auch noch nicht.
Es gibt so ein paar halt.
Ja.
die einem durchrutschen.
Gibt's irgendwen, den du gerne mal gehabt hättest, den du aber nie in
Spielberg.
Der Spielberg? Ja. Ha, den habe ich gehabt. Den hatte ich tatsächlich zu Ready Player One. War zwar auch nur.
Ja, so ich war irgendwie zweimal auf der Liste, Minuten. wo das ganz kurz vorher dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch gescheitert ist.
Ja. Sehr sympathischer Mensch, auf jeden Fall. Kann ich Ihnen nur mal so sagen. gut, dann, Christoph, was ist dein Fazit für Kinds of Kindness?
Ja, also, das habe ich gesagt. Drei Filme in einem, einer abgefuckter als der andere. Wenn man so Spaß hat, einfach an so richtig schönen, düsteren, trockenmoorigen, schwarzen Geschichten, kann man da eigentlich nichts falsch machen. Da wird man zumindest super unterhalten. Einfach, weil immer was Krasses kommt, immer was Überraschendes. Man ist da immer voll dabei, sieht super aus, super gespielt. Und ob dann noch mehr drin steckt, ob man jetzt eine Verbindung finden will, ob da jetzt irgendwie was philosophisch Wichtiges noch dahinter steckt, hinter diesen ganzen Ideen, das ist, glaube ich, so ein bisschen Glückssache. Ja. Aber selbst wenn man das nicht findet, hat man, glaube ich, eine kurzweilige, bös unterhaltsame Zeit mit dem Film.
Was war?
4 Sterne.
4 Sterne, naja. Ja, dem würde ich mich anschließen. 4 Sterne. Finde den auch, wie gesagt, sehr interessant. Für mich ist er so mit jeder Story wird er so ein kleines bisschen, ich will jetzt nicht sagen schwächer, aber ich mochte wirklich halt die erste Story am meisten, dann die zweite, dann die dritte.
Es sind natürlich aber, auch eigentlich 4, ne? Der Abspann ist ja nochmal der 4. Film.
Ja, okay, gut. Aber
so. Und das letzte Bild hättest du auch nicht erwartet, ne?
Nee.
In dem Auto?
Das stimmt.
Ich auch nicht. Sieht aber sehr schön aus.
Sehr gut, ja. Aber auf jeden Fall wirklich ein Film, für alle, die wirklich Poor Things mochten, geht mit Bedacht rein. Es ist doch ein bisschen was anderes, aber das ist so ein bisschen mehr Lanthimos als das, was man vorher von ihm gesehen hat. Gut, damit sind wir durch. War doch mal kurz und schmerzlos, aber muss ja auch mal so gehen. Christoph, vielen lieben Dank.
Gerne.
Und danke an euch da draußen, dass ihr Woche für Woche einschaltet. Freut uns natürlich sehr. Nächste Woche wird's klassisch und windig, weil wir reden über Twister und Twisters. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da kann ich euch dann auch erzählen, wie es ist, selber mal durch so einen Twister fliegen zu dürfen. Ich hatte ja das Vergnügen, hier in Berlin in die Hurricane Fabrik Factory zu gehen.
War das schon?
Ja, das war schon. Das war sehr, sehr lustig. Da erzähle ich dann nächste Woche ein bisschen mehr drüber. Und ja, wie gesagt, bewertet uns, wo ihr könnt, Spotify, Apple, Podcast, wie auch immer. Schickt uns eine Mail an leinwandliebe@filmstarts.de, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt. Und wir
genau,
uns
also vor allen Dingen dazu, ob Halbjahres-Top 10,
Ganzjahres-Top 10. Ach so, ja genau, ja stimmt, das wäre mal interessant, ja.
Da muss man nicht sogar Top 25 machen. Wollen wir einen 24-Stunden, was ist das Längste, was man hochladen kann? Ein 24-Stunden-Dauer-Podcast über die Top 100 des Jahres?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also müsste ich mal gucken, was so unser. Aber ich glaube, wir haben so ein Upload-Limit, was wir pro Monat irgendwie hochladen können.
Okay, da geil, es gibt ab Oktober keine Podcasts
ja,
mehr.
Genau. Es gibt nur noch ein einziges Mal machen wir 24 Stunden Podcast und dann ist vorbei für den Rest des Jahres. Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.